Hallo und herzlich willkommen zu Lessons to Grow, dem Podcast für gute Unternehmensführung in Zeiten des Umbruchs. Heute haben wir wieder ein C-Level-Interview, ein C-Level-View, wo wir über das Thema gute Unternehmensführung sprechen. Und heute habe ich bei mir hier zu Gast den Jan Grote, den Chief Procurement Officer der Deutschen Bahn. Da freue ich mich sehr drauf. Und damit geht's jetzt gleich los. Hallo Jan.
Hallo Armin. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, in deinem sicherlich busy Schedule mit mir hier einen kleinen Chat zu haben über das Thema gute Unternehmensführung. Kannst du dich vielleicht gerade, um anzufangen, mal kurz vorstellen, ein bisschen deinen Werdegang, deine Arbeit und natürlich auch deine aktuelle Rolle bei der Deutschen Bahn?
Ja, sehr gern. Also mein Name ist Jan Grote. Ich bin seit inzwischen gut 5 Jahren auch Chief Procurement Officer der Deutschen Bahn. Für die, die es nicht sofort übersetzen können, also wesentlichen Einkaufsleiter der Deutschen Bahn und war davor auch viele Jahre in allen möglichen leitenden Funktionen rund um das Thema Einkauf, Beschaffung, Qualität, Lieferantenmanagement verantwortlich tätig. Und vor der Bahn, also war ich auch mehrere Jahre in der Beratung und wurde dann zur Bahn geholt, um die elektronischen Beschaffungssysteme aufzubauen. Vielleicht mal so viel.
Ja, es ist doch schon sehr, 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 sehr spannend. Und vor allen Dingen von der Beraterrolle in die operative Rolle ist ja auch nicht immer so ganz einfach, ne?
Absolut, ja. Ich hatte auch ehrlicherweise gedacht, ich hatte die Procurement-Systeme in einem anderen großen Konzern aufgebaut. Das hatte 2 Jahre gedauert. Ich dachte, es wird auch so 2, 3 Jahre bei der Bahn. Aber ist da tatsächlich, habe ich mich ein bisschen verliebt in das Unternehmen, weil es sehr spannende Themen hat, auch mit denen ich mich gut identifizieren kann. Und die Menschen waren sehr, sehr dankbar, wenn man Themen gut vorangebracht hat.
Jan, gute Unternehmensführung, das ist das Kernthema von Lessons to Grow, auch ein bisschen Herzensthema von mir. Wie würdest du heutzutage gute Führung definieren? Und was unterscheidet schlechte von guter und guter von exzellenter Führung in deinem Kosmos oder in deiner Welt?
Ja, auch die Gefahr, dass ich mich ein bisschen anlege. Ich bin kein so großer Freund von Do's und Don'ts tatsächlich. Ich glaube, es geht in Summe um Wirkung. Ja? Also Führung für mich im Kern relativ einfach. Es geht darum, Orientierung zu geben, Verantwortung zu übernehmen und zu ermöglichen und Vertrauen zu schaffen in der Organisation. Und wenn man das gemacht hat, dann wird man die Wirkung davon sehr schnell spüren. Und du hattest gefragt nach guter und schlechter Führung. Ja, also schlechte Führung ist aus meiner Sicht heute, wenn ich das aus heutiger Sicht betrachte, war sicherlich vor 100 Jahren mal anders, eher so kontrollierend und reaktiv. Ja. Gute Führung sollte Klarheit geben und Stabilität. Und du hast auch nach exzellenter Führung gefragt. Ich glaube, exzellente Führung wäre für mich, das funktioniert auch in dem Sinne, wie ich mir das vorstelle, wenn ich nicht da bin. Ja, dann ist es, hat ein Zeichen, dass du die richtigen Leute eingesetzt hast, dass die Prozesse funktionieren, dass die Kultur funktioniert, als wäre man da. Das ist für mich immer ein guter Indikator, dass es gut weitergeht, selbst wenn ich zum Beispiel mal 4 Wochen in den Bergen bin.
Und das kannst du auch?
Ja, kann ich. Mittlerweile ja. Das ist natürlich immer ein Prozess. Ne? Das ist je nachdem, welche Organisationsreife man übernommen hat, dauert es mehr oder weniger lange. Aber inzwischen habe ich den Stand wieder nahezu das komplette Leitungsteam gewechselt, viele der Prozesse adaptiert, sehr stark an der Kultur etabliert und gearbeitet. Mittlerweile kann ich das. Mit ruhigem und guten Gips.
Fällt dann, wenn du so Führung definierst, interpretierst und auch lebst, fällt dann sowas wie Monitoring oder Kontrolle komplett weg? Oder wie spiegelt sich das wieder?
Nein, also natürlich nicht. Ne? Also wir haben auch der Sport, wir schauen auch sehr konsequent auf Performance-Themen, machen das sehr regelmäßig. Aber nicht in einem mikrokontrollierenden Mechanismus, sondern ich schaue auf meiner Ebene halt darauf, ob die wesentlichen Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auf dem Zielerreichungspfad sind. Und wir schauen uns nur die Dinge an, die halt irgendwie nicht auf dem Pfad sind und definieren gemeinsam dann halt Gegenmaßnahmen, die dann wieder in der Verantwortung der Bereichsleiter beispielsweise bei mir sind. Also hier auch um die Frage, was braucht es noch? Kann ich eine Hilfestellung geben, damit das Ziel erreicht wird? Nicht im Sinne von, ihr Pfeifen habt es ja scheinbar gar nicht drauf, jetzt muss der Chef ja auch noch alles selber machen.
Ja, ja, klar. Das ist sowieso immer dann die schlechteste Alternative, wenn man es dann selber macht. Und das zeigt eigentlich dann, dass mit der Führung gar nicht funktioniert hat. An dem Zeitpunkt, gerade wo du es jetzt so sagst, ist ja jetzt gerade ein sehr großer im Sinne auch der neuen Führungsstruktur und Führungsriege, sage ich jetzt mal, bei der Deutschen Bahn ein ganz großes Thema, auch die Dezentralisierung und die Delegation von Verantwortung da, wo es tatsächlich zählt. Haben einen sehr interessanten Artikel auch darüber gelesen, über die Logik, wenn man es nicht so macht, ne, dass dann am Ende gar keiner mehr verantwortlich ist. Mhm. Wie spürst du das denn im Moment und hast du das schon vorher umgesetzt gehabt oder gehst du da nochmal einen Schritt weiter? Wo stehst du da gerade?
Ja, also ich sag mal so, wenn ich zurückschaue auf die Krisen, die wir gerade ja sehr multipel alle durchlebt haben, also alleine in der Zeit, wo ich jetzt CPO bin, wir hatten die Covid-Krise, wir hatten die Ukraine-Krise und haben sie immer noch. Und das hatte natürlich massivste Auswirkungen auch auf die Stabilität der Lieferketten. Ja, man kann sich vorstellen, also ich hätte nicht den Anspruch, dass ich derjenige bin, der jede einzelne Lieferkette en Detail kennt und alle Gegensteuerungsmaßnahmen definiert. Führe ja ein Team von 1300 Kolleginnen und da ist also gerade in der Covid-Zeit ist sehr bewusst geworden, dass wir sehr schnelle Entscheidungen brauchen, dass es darum geht, sogar noch mehr zu mandatieren, in die Fläche hinein, im Sinne von, wo ist eigentlich die Ebene, wo die Entscheidung am besten getroffen werden kann? Und auch dieses Thema der Pyramide ein Stück weit umzudrehen, wie wir sie vielleicht noch vor 10 Jahren gelebt haben, dass alles irgendwie über Genehmigungskaskaden ohne Ende hinausgehen muss, sondern eher um die Frage, wie kann das darüberliegende Management eigentlich die Fachebene oder die Bereichsebene dann halt unterstützen, damit sie zu den richtigen Entscheidungen kommen. Da haben wir du hast ja gefragt, ob wir da jetzt neu anfangen. Nee, das haben wir quasi seit Covid sehr stark eingeführt. Wir haben auch, heute spricht man nicht mehr so gerne drüber, aber auch in einzelnen Bereichen sehr agile Teams eingeführt und sehr klare Logiken, wie da Entscheidungen getroffen werden und was da die Rolle des Product Owners und der Agile-Führungskraft ist, gerade um das Thema Entscheidungen an die Stelle zu bekommen, wo die Entscheidung am besten Fall getroffen werden kann. Und das geht natürlich auch mit einem großen Transformationsprozess hin zu Fehlerkultur und so weiter. Es funktioniert nicht alles vom ersten Tag an einher. Aber da haben wir seit Covid sehr, sehr große Fortschritte gemacht. Und ich würde mal sagen, wenn man das vergleicht von dem, was ich heute hier alles an Einzelthemen auf den Tisch bekomme, im Vergleich zu dem, was vor, sagen wir mal, zu meiner Beginnzeit vor 5 Jahren alles hier auf meinem Tisch lag, dann hat sich das deutlich verändert.
Wie weit ist das Thema Geschwindigkeit dabei wichtig?
Ja, enorm wichtig, ne? Also gerade in dieser, jetzt fange ich nicht mit der VUCA-Welt an, aber wir erleben dann ja gerade eine riesige Volatilität. Bringt halt Opportunitäten, aber auch Risk mit sich, ne? Und beides in beiden Fällen brauchen wir eine ganz, ganz große Geschwindigkeit. Und das kriegst du dann nicht in so einer großen Organisation, wenn du das von einer Ebene auf die nächste hebst. Trotz aller elektronischer Unterstützung, die es heute auch gibt. Ne? Aber ich bin großer Freund davon. Und es macht aus meiner Sicht auch gute Führung aus, dass wir dann Führung und Entscheidungsfähigkeit so weit delegieren, wie es nur irgendwie geht. Und es geht nicht darum, irgendwie was abzuwälzen, sondern deswegen sagte ich vorhin, wir stehen nach wie vor bereit zu unterstützen, sondern halt Geschwindigkeit möglich zu machen und auch Motivation und Befriedigung für die Mitarbeitenden oder die unteren Führungskräfte zu schaffen. Ja? Weil sie dann auch also viele Studien haben das bestätigt, ne? Diese Möglichkeit, was selbst entscheiden und gestalten zu können, ist einer der höchsten Motivatoren.
Ja, ja, klar. Gibt Freiheit, gibt Verantwortung, ne? Und gewisse Art von Eigenverantwortlichkeit. Ja? Und das sollte schon einen Push auslösen. Du hattest eben das schöne Wort Agile erwähnt. Da wollte ich nochmal ganz kurz einhaken. Ist ja auch so ein Management-Buzzword, was also manchmal frage ich mich, ob überhaupt alle verstehen, was das überhaupt bedeuten soll, Agile. Und dann haben wir dann auch einen Unterschied zwischen der Projektorganisation, also zwischen agilem Projektmanagement und wie man das jetzt operativ lebt. Mich würde die operative Seite interessieren. Wie genau stellt sich das bei euch dar?
Na, wir haben erstmal, warte mal kurz, mein Bildschirm will runterfahren. Wollen wir mal gerade nicht. Also was haben wir gemacht? Wir haben halt uns jeden Bereich nach und nach angeschaut und wir haben einige Bereiche, die sehr transaktional sind. Bestellungen bearbeitet werden, Stammdaten angelegt werden etc. Da brauche ich keine agile Entscheidungsfindung. Das macht überhaupt ganz wenig Sinn. Das ist gut, da arbeiten wir nach wie vor eher so in einem Fabrikmodus. Und dann haben wir auf dem anderen Ende auch ja beispielsweise eine IT-Abteilung, die sozusagen die IT heute für morgen weiterentwickelt. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kundenanforderungen, die dann so im Backlog stehen. Und da gibt es halt entsprechende Entscheidungen, die das Team, oder in dem Fall der Product Owner, dann halt schuldet, der da gemeinsam mit der agilen Führungskraft über das gesamte Team, was dann vielleicht 50 Leute bei mir sind, praktisch erreicht. Und da brauchen die nicht fünfmal mit mir Rücksprache halten, sondern wir verständigen uns über die großen Themen, die wir erreichen wollen. Und dann haben sie innerhalb dieses Rahmens mit sehr, sehr klaren Prinzipien, ja, also Agilität ist ja keineswegs irgendwie Anarchie, ne? Das sind sehr, sehr klare Führungsprinzipien, die dort greifen, aber die halt deutlich flexibler und kundenorientiert, also als in der Vergangenheit einfach hierarchische Modelle, zu den Ergebnissen kommen. Und so haben wir das halt sehr selektiv in einigen Bereichen eingeführt. Dann haben wir auch noch eine zweite Sache gemacht, wo wir gesagt haben, gibt es Elemente, ohne die komplette Agilität einzuführen, die wir für zielführend erachten, beispielsweise noch Strategiearbeitung oder so weiter. Da haben wir halt Elemente, agile Elemente einfließen lassen, die uns auch helfen, praktisch besser zusammenzuarbeiten. Und so sind wir eher, ich sag mal, sehr selektiv vorgegangen. Also auf keinen Fall irgendwie hier ein One-Fits-All auf alles einfach aufgedrückt.
Ja, sehr gut. Kein Gießkannen-Approach. Und bin auch da deiner Meinung. Ich bin so fast der Meinung, dass die Umsetzung von agilen Methoden noch, also mehr Disziplin braucht als die ursprünglichen. Ja? Also,
Agil.
Genau das Gegenteil von Anarchie. Ne? Also, du arbeitest jeden Tag mit anderen Führungskräften. Das ist ein weiteres Thema, wieder ein bisschen zurück zur guten Unternehmensführung. Was sind denn deiner Meinung nach Ihre größten Herausforderungen, wenn Sie versuchen, Ihre Unternehmen gut zu führen? Na, du hast ja Zulieferer, wo du auch auf Vorstandsebene gehst. Du hast deine Kollegen im Board bei der Deutschen Bahn. Du hast selber natürlich auch hochrangige Führungskräfte bei dir im Team. Was sind so die Hauptherausforderungen heute, wenn ich an mich den Anspruch habe, ich will das gut führen?
Ja, also ich glaube, er hat ja vorhin so ein bisschen eingangs beschrieben, dadurch, dass du ein paar Maßnahmen gemacht haben, ist ja auch bei mir beispielsweise natürlich deutlich weniger operatives Geschäft dann auf dem meiner Bereichsleiter im Vergleich zu früher, weil wir Entscheidungen halt viel, viel mehr ins Geschäft, an die Nähe, an die Basis gebracht haben. Aber was halt extrem herausfordernd für die meisten ist, gerade die Gleichzeitigkeit von vielen Dingen, also auch Widersprüche auszuhalten, also man gleichzeitig eine Transformation und gleichzeitig muss das operative Geschäft stabil liefern oder können das eine nicht ohne das andere machen. Ich höre das sehr, sehr oft von den Führungskräften im Sinne von, dass das sie an die Grenzen bringt. Ne? Und also wie gehe ich eigentlich damit um? Was braucht es da nochmal an Orientierung, an Entscheidungsrahmen etc.? Und sehen das Thema auch gerade in der Deutschen Bahn in Summe. Wir haben riesige Transformationsprogramme momentan zu laufen, aber gleichzeitig muss der Anspruch sein, operative Exzellenz so gut es geht, um für die Verbesserung der Kundenperformance zu arbeiten. Ne? Und ja, alles greift auf dieselben Ressourcen am Ende zurück. Und ja, aber das Thema wird eher noch mehr anspruchsvoll werden, als dass ich irgendjemand die Hoffnung mache, dass alles wieder so wird wie früher und entlastend, weil ich glaube halt, wir sehen es aktuell ja mit der Iran-Krise, das hat auch wieder zusätzliche Komplexität in die Lieferketten komplett reingebracht, in die Kostenstrukturen, in die Kundenströme, in die Logistik, und mit dieser Gleichzeitigkeit als mit seinem fast neues Normal umzugehen, ist, glaube ich, das eine Hauptthema. Und das zweite, wo ich merke, dass Führungskräfte sehr an Grenzen kommen, ist die Geschwindigkeit. War nicht nur die Parallelität von Themen, die sich deutlich erhöht hat, sondern auch die Geschwindigkeit, in der Dinge passieren oder in der Lösung erwartet werden, hat sich deutlich erhöht. Ne? Und dann nehmen wir jetzt mal auch auf ein Thema, was momentan extrem viel diskutiert wird, auch bei uns, ist, ne? Welche Chancen bietet die KI für Themen aufzubereiten, fertig zu machen und irgendwie Daten zu crunchen und zusammenzubekommen, Analysen zu produzieren, Szenarien zu erarbeiten. Das ist unfassbar, wie schnell das geht. Ne? Das ist aber gleichzeitig vielleicht heute noch ein Wettbewerbsvorteil. Einen Moment lang, wenn du ein First Mover bist, der sich damit auseinandersetzt, das wird morgen ganz normal sein. Das wird von jedem erwartet, weil das sozusagen Common Practice ist. Mhm.
Geschwindigkeit, Komplexität, klar, Parallelität. Du wirkst sehr, sehr ausgeglichen und ruhig. Wie gehst du mit solchen Themen um und was würdest du Führungskräften, was könntest du denen vielleicht so als Tipp mitgeben, um, sag ich mal, im Chaos noch die Ruhe zu bewahren?
Vielen Dank für das Feedback erstmal. Es gibt natürlich auch innere Spannungen, die du vielleicht jetzt gerade nicht siehst, aber ich glaube sehr fest daran, dass es immer einen Ausgleich braucht in der einen oder anderen Form. Du siehst jetzt gerade die Bergbilder im Hintergrund. Das ist ja ein Thema, wo ich Ausgleich finde, also sowohl beim Klettern als auch im Bergsteigen. Das gibt mir Kraft, das bläst mir den Kopf frei. Und ich glaube, das jetzt mal als Metapher verwendet, braucht jeder oder jede irgendwie für sich eine Art Auftankstation. Und es muss nicht immer Sport sein, aber in vielen Fällen ist Sport dafür gut geeignet. Es kann aber auch so, können einfach soziale Kontakte sein. Es können gut ausspeichern mit Freunden oder Kollegen, mit denen man sozusagen auf einer Vertrauensebene zusammen ist, dass man ehrlich mal Luft ablassen kann. Ja, weil ich glaube, das ist ganz entscheidend, die Dinge nicht in sich nur reinzufressen und keinen Kanal zu haben, wie die auch wieder rauskommen. Und das ist, ich würde sagen, Führung verlangt von uns momentan so viel, dass es jeden und jede von uns an Grenzen bringt, an der einen oder anderen Situation in jedem Fall, und braucht Strategien, damit umzugehen. Ja, und die muss man aus meiner Sicht nicht zufällig, sondern eher sich bewusst arbeiten. Und ich glaube, da kommt dann halt auch ein Stück weit Entspanntheit her.
Anderes Thema, Jan, Governance und Compliance, ja, sind auch sehr, sehr präsente Themen geworden. Das ist eine ganz große Bandbreite auch erlangt. Ich habe zuerst mit diesen Themen schon vor knapp 20 Jahren zu tun gehabt. Man erinnert sich noch an Enron und diese Geschichten, die Wirtschaftsprüfer von Arthur Andersen, die damals die Grätsche gemacht haben aufgrund von Vorkommnissen. Wie hat Governance und Compliance heute natürlich auch EU-Richtlinien, ESG etc., geht sicherlich an euch auch nicht einfach so vorbei. Wie wichtig ist in dem Zusammenhang jetzt auch die rein formale Seite von Führung geworden und wo helfen diese Regeln, um die Leistung zu verbessern und wo hindern sie auch aus deiner Sicht?
Ja, also ich zoome jetzt mal sozusagen auf einen Konzern oder ein Unternehmen wie uns jetzt mal an, auch jetzt mal bewusst sagen, kein gesellschaftspolitisches Bashing irgendwie hinzu, für Governance braucht die Gesellschaft, aber wie schaue ich da drauf? Aus meiner Sicht ist Governance und Compliance in einem Unternehmen wie und auch einer Größe wie unserem unabdingbar wichtig, ja, und haben aus meiner Sicht zu Recht auch eine entsprechende Bedeutung, schaffen Transparenz, Vergleichbarkeit, auch Vertrauen, auch Einfachheit, ja, weil so sind die Dinge dann und no matter what, ja, so muss es sein, hilft ja auch dabei, dass nicht jeder Dinge neu erfindet. Ja. Und aus meiner Sicht unverzichtbar, ja, full stop. Und die Frage ist halt häufig, wie prägt man das aus? Weil da gibt es am Ende ja auch eine Art Trade-off. Ja? Also zu viele Regeln blockieren ja auch ein System bis hin dazu, dass es sozusagen bestimmte Dinge entscheidungsunfähig macht oder blockiert. Ich glaube, es gibt eine Tendenz, die habe ich in allen großen Konzernen, die ich kenne, gesehen, dass man versucht, wenn immer ein Problem mal in Größenordnung aufgetreten ist, aus einer Revision, aus größeren Compliance-Fällen, dann baut man ganz komplexe Regelwerke, um das halt in der Zukunft zu verhindern. Man revisioniert die aber zu wenig aus meiner persönlichen Sicht. Das heißt, die Regelwerke sind immer komplexer geworden, bis sie dann irgendwann mal fast einen ersticken. Und ich werbe dafür, und wir machen das hier bei uns in der Organisation sehr regelmäßig. Ihr habt da auch so ein Programm, was heißt Vereinfachen, Weglassen, Automatisieren. Also, dass immer wieder sich die Regeln anschaut. Und da braucht man die eigentlich noch? Wenn ja, in welcher Form? Können wir es vielleicht vereinfachen? Können wir es vielleicht ganz weglassen? Oder im Zweifelsfall digitalisieren, automatisieren? Weil sie dann ja auch eine Hilfe im Hintergrund sind und nicht sozusagen als Belastung empfunden werden. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass es so diese Balance gibt und auch immer wieder Revisions- und Überprüfungsschleifen, um dieses Regelwerk, was total wichtig ist und, ich hatte es ja gesagt, auch hilfreich sein kann, auch Entscheidungen schneller zu treffen, im Zweifelsfall klarer zu treffen, einfacher zu treffen. Oder so sind die Dinge, so machen wir sie hier mit einem Selbstanspruch, nicht ersticken zu lassen von irgendwie überbordender Bürokratie. Das wäre mein Blick auf Governance und Compliance.
Ja, nee, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Ne? Also gerade, man sieht es ja auch, der Mittelstand ächzt unter der Bürokratie, unter den Regeln. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja, den du sagst, ne? Dass einfach die Komplexität wächst, die Gefahren wachsen natürlich auch. Wir haben digitale Welten, einen digitalen Raum, der Gefahren verstärkt. Aber irgendwann muss man auch mal die Regeln entschlacken. Ja, deswegen das Programm, was du da ins Leben gerufen hast, ist natürlich da sehr, sehr spannend. Kannst du nochmal sagen, dieser Dreiklang da?
Einfach weglassen, automatisieren.
Hm? Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Passt immer ganz gut im Konzern so, da kann sich jeder merken. Ja, ist gut. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Jetzt befinden wir uns ja auch in einer Phase starker geopolitischer Veränderungen. Manchmal, wenn ich so Gespräche führe, denke ich ja, das hätte ich auch schon vor 5 Jahren fragen und können und die Antworten wären auch schon so gewesen. Aber ich empfinde es doch im Moment als extrem. Ne? Also wir haben einerseits natürlich politische, würde ich mal sagen, Rahmenbedingungen, die sich verändern, womit man an und für sich nicht gerechnet hätte, was aber nun mal ein Fakt ist, womit man umgehen muss. Wir haben die Kriegssituation, du hast eben gerade noch Nahost erwähnt. Und jetzt ist ja die Frage, inwieweit gelten alte Muster noch? Die einfache Antwort ist sicherlich, die gelten nicht mehr so. Aber was bedeutet das jetzt für die Zukunft der Unternehmensführung? Gehst du davon aus, dass das so bleibt, dass das noch schlimmer wird, dass es sich vielleicht wieder entspannt? Wie ordnest du das ein?
Ja, es ist interessant. Wir haben gerade gestern mit einer ganzen Reihe von DAX-CPOs auch über das Thema diskutiert. Ich glaube fest, dass das Thema nicht mehr ruhiger werden wird. Also an der einen oder anderen Stelle ja, aber da kommen wir aus der anderen Ecke. Andere Unsicherheiten. Also das heißt, Unsicherheit führt für mich zum Dauerzustand. Es impliziert dann auf der anderen Seite, dass das Thema Anpassungsfähigkeit einer Organisation auf Unsicherheiten, auf Veränderungen an Bedeutung gewinnen wird. Ja, also starre Pläne und so habe ich es mir immer schon gedacht. Und daran muss man jetzt irgendwie festhalten, sondern wir müssen halt eine Fähigkeit entwickeln, adaptiv auf das einzugehen, was draußen gerade passiert. Und wir erleben das in der Beschaffung gerade jeden Tag. Ja, die Märkte verändern sich, die Logistikrouten, eine geht zu, eine geht auf und so weiter. Enorm volatil und es verändert auch das gesamte Konstrukt, mit dem wir unterwegs sind. Also wir hatten vorher einen sehr, sehr starken Fokus auf ja globaler Optimierung, auch auf Effizienz vor allem, also die Automotive-Industrie noch mehr als wir, also Just-in-Time, Just-in-Sequence und so weiter. Also ich glaube, und das haben wir gestern auch sehr, sehr klar herausgearbeitet, dass Resilienz, auch wenn es jetzt auch so ein Wort ist, was jetzt überall gerade benutzt wird, also diese Fähigkeit, robust durch solche verändernden Umgebungen zu segeln. Ich formuliere es mal ein bisschen umgangssprachlicher. Das sind Themen, in die investiert werden muss, und zwar mehr als in der Vergangenheit. Und sie werden irgendwie im Vergleich zur reinen Effizienzdenke und Kostendenke, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, ein ungleichberechtigter Partner werden. Und ich glaube, das ist der spannende Teil, zu sagen, okay, wo, in welchem Feld brauche ich sowas? Wo ist vielleicht noch, du hast auf die alte Welt angeschaut, ist die alte Welt noch einigermaßen in Ordnung? Da kann ich es auch noch so ein Stück weiterlaufen lassen und dann halt sehr selektiv halt vorgehen, sagen, aber hier brauche ich was, weiß ich, auch eine Second oder Third Source, da brauche ich Alternativen, muss ich mit Szenarien arbeiten, was passiert eigentlich, wenn da was zugeht, wie sind denn eigentlich, wie ist meine Supply Chain davon betroffen, um an unserem Beispiel zu sprechen, und jeweils halt auch Szenarien in petto haben, die sozusagen Reaktionen und Verhaltensmuster beschreiben, die dann nötig sind, wenn dieser Fall eintritt. Das ist schon extrem anspruchsvoller geworden, muss man sagen, wenn ich da über die letzten 10 Jahre schaue. Ich persönlich finde es ehrlicherweise auch spannend.
Ja, das würde ich selber auch spannender finden. Ganz ganz interessante, manchmal hat man ja doch noch so irgendwie so Erleuchtungen, ja, auch wenn man schon ein bisschen länger unterwegs ist. Und die Tage hatte ich ein Gespräch mit so einer Beraterin, irgendwie macht viel so im Executive, aber auch, ich glaube, Supply Chain ein bisschen und so. Und die sagte so einen schönen Satz, den ich mir gemerkt habe. Die sagt, also Schnelligkeit bzw. Kosten ist gar nicht mehr so der Haupt-KPI in der Supply Chain. Der Haupt-KPI ist Verfügbarkeit. Das fand ich also ziemlich treffend. Also eigentlich fasst das so ein bisschen zusammen, was du gerade gesagt hast. Absolut. Wenn ich es richtig verstehe, bin ja kein Supply Chain.
Absolut. Also Versorgungssicherheit oder Verfügbarkeit, Availability im Englischen, ist der Kern. Und das ist sozusagen das Must, und das möchte ich ja am besten zu geringstmöglichen Kosten haben, aber nicht umgekehrt. Ne? Und weil, ich meine, kann man sich vorstellen, so gerade wo Produktionsunternehmen auch noch am Band, also im Fließbandverfahren fertigen, dann, auch wenn es heute hochautomatisiert ist, die ganzen Teile müssen dann just in time da sein, wenn die nicht da sind, ist es ein Vielfaches an Schaden. Und dann nützt jetzt auch nicht der 5 Cent günstigere Türgriff, wenn es anders steht. Ne? Also deswegen vollkommen richtig, das ist gerade in der aktuellen Situation, ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit da nochmal in ein ruhiges Fahrwasser kommen, die neue Währung.
Ja, dieses Just-in-Time ist mir dann auch so aufgegangen, setzt ja mal Verlässlichkeit in der Lieferkette voraus, ne? Also alleine so etwas, wirklich, sagen wir, sehr, sehr Gewagtes eigentlich, wie sozusagen das Lager auf die Straße zu verlegen, beispielsweise, jetzt mal vereinfacht gesprochen, setzt einfach letztendlich große Verlässlichkeit voraus.
Genau.
Ja. Gut, wenn man das jetzt mal ein bisschen zusammenfasst, was würdest du dann sagen? Was sind so die drei wichtigsten Maßnahmen, die Führungskräfte dann in dem Umfeld ergreifen müssen, um effektiv zu bleiben?
Na, ich würde das gleich mal aufgreifen, was wir gerade gesagt haben, und mal weitermachen. Also Resilienz wird ein ganz wichtiges Thema auf der Agenda der Führungskräfte sein. Und es bedeutet jetzt in unserem Fall beispielsweise jetzt nicht nur, dass wir irgendwie mit mehr Lieferanten oder mehr Sources arbeiten, sondern halt auch, dass die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, sich verändern wird. Ne? Wir waren immer schon ein Stück weit partnerschaftlichen Ansatz beispielsweise bei den Lieferanten gefahren. Wir haben dafür die positive Rechnung bekommen, weil wir auch in Covid beliefert worden sind. Andere Automotive und so, wo die Lieferantenbeziehung eher sehr, sehr hart gespielt wird, sind halt nicht beliefert worden. Also dieses Thema, wie gehen wir eigentlich miteinander um und wie stellen wir uns in der Partnerschaft auf solche volatileren Welten ein, das muss sozusagen Resilienzdenken heute mit sich bringen. Das also beschränkt sich nicht nur, will ich sagen, aufs eigene Unternehmen, sondern halt auch auf das ganze Ökosystem, auf die Zulieferer etc. Ich glaube, das ist total wichtig. Zweites Teil ist, wie gesagt, die Welt wird unsicher sein. Wir müssen in Szenarien denken. Wir müssen aber auch gleichzeitig entscheidungsfähig bleiben. Also in der Form, dass wir schnell da entscheiden, wo die Entscheidung getroffen werden muss. Ja. Ich glaube, da wird Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung im Zweifelsfall auch über Perfektion gehen. Ja. Also das wäre für mich so der zweite Punkt. Und der dritte geht nochmal so wieder ein bisschen zurück zur Führung, wenn ich das jetzt auf drei beschränken muss, im Sinne von, wie musst du eigentlich die Organisation befähigen? Ja, die Verantwortung stärker auch in die Teams zu geben, praktisch das operative Geschäft selbstständig sozusagen an dem Punkt, wo die Entscheidung zu treffen ist, auch die Verantwortung zu übernehmen, die Entscheidungen dann getroffen werden können. Ne? Und das ist, glaube ich, also da kommt Führung und die Art und Weise, wie wir aus der Führungssicht mit diesen Themen umgehen, nochmal ganz, ganz stark zu tragen.
Ja, was ich jetzt sehr, sehr spannend fand, war der Punkt mit dem Umgang. Wie gehe ich miteinander um? Die Automobilindustrie war ja da Vorreiter, sage ich mal. Wir erinnern uns noch an den guten Herrn Lopez, ja, der da alles aufgemischt hat. Seinerzeit ist es bestimmt auch schon 40 Jahre, 30 oder 40 Jahre, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber schon ist schon Ewigkeiten her, seinerzeit bei Opel und bei Volkswagen. Und das wundert mich jetzt nicht, ne, dass man sozusagen in Anführungszeichen dann auch mal die Quittung bekommen kann, wenn man dort, sage ich mal, außer der rein rechnerischen Seite nichts anderes berücksichtigt. Und ich sehe das teilweise auch, ich arbeite ja mit Mittelständlern beispielsweise. Mhm. Und du kannst das sehr, sehr gut sehen, wenn die zum Beispiel von ihren Kunden in einer Art und Weise behandelt werden, wie man es sich vielleicht jetzt nicht so immer wünscht. Das kaskadiert sich, ja, und dann geht das weiter, ja, und dann behandelt dann der Tier 1 den Tier 2, so wie er selber behandelt wird, und dann ist das wie so ein Domino-Effekt, der dann, sage ich mal, nochmal diese Konsequenzen verstärkt. Also insofern, bin ich ja auch ein ganz großer Fan davon, vielleicht da irgendwo in eine Balance zu kommen, und bei euch hat es sich ja dann auch bezahlt gemacht, ne? Hat sich bei euch auch positiv ausgewirkt. So, jetzt haben wir ja sehr stark organisch gesprochen, jetzt sind wir in einer nicht so stabilen Welt, und da muss man auch mal schnell sein, und manchmal kommt man einfach organisch nicht schnell genug hinterher. Das heißt also, man muss sich auch mal schnell von was trennen können oder auch vielleicht mal schnell etwas zukaufen können, sich verstärken können, eben anorganisch. Welche Rolle siehst du in diesem Umfeld im Bereich M&A? Wann ist das sinnvoll? Wann sollte man vielleicht lieber die Finger weglassen davon? Wenn man es in Erwägung zieht, welche Kriterien sind besonders wichtig aus deiner Sicht?
Ja, nun sind wir ja nicht so ein klassischer M&A-Hub, nenne ich es jetzt mal. Genau. Aber wir haben ein paar Erfahrungen haben wir auch gemacht, deswegen kann ich ja ein paar Punkte nochmal teilen. Also ich verstehe jetzt M&A, so wie du es beschrieben hast, als anorganisches Wachstum, um Lücken zu schließen, ja, oder Portfolios zu ergänzen, wo es am Ende aufs strategische Ziel einzahlt. Ne? Ich glaube, das ist der entscheidende Teil. Manchmal ist man ja in Opportunitäten sehr schnell, weil es irgendwie ein sexy Unternehmen ist und was muss halt irgendwie einen strategischen Sinn ergeben, ja, sei es jetzt irgendwie Wettbewerbssituation verbessern oder tatsächlich in Schwächen oder auf Schwächen einzahlen, die wir heute haben und die zu Stärken wandeln, etc. Ja. Meine größte Erfahrung oder also meine Erfahrung über die ganzen Jahre ist, dass der Kern, also der Erfolg beim M&A liegt eigentlich in der Post-Merger-Integration. Also das heißt, also vorne natürlich entscheiden und klar gucken, uns muss strategisch aufs Zielbild einzahlen. Und da habe ich ehrlicherweise sehr unterschiedliche Sachen erlebt, von wird schon automatisch hin zu sehr gut gemanagt. Und ich glaube, dass es eines der unterschätztesten Themen bei M&A ist, sich die Gedanken zu machen, wie man denn die Potenziale auch kulturell verschmolzen und tatsächlich irgendwann gehoben. Also ich kenne jetzt auch außerhalb der Bahn einige M&As, die wirklich, man muss sagen, gescheitert sind, würde man jetzt nicht offiziell wahrscheinlich in jedem Fall so hart formulieren. Aber und der Hintergrund war, ist häufig diese unterschätzte Phase der Integrationsleistung nach Kauf, nach Integration und so weiter. Ne? Und die es gut gemacht haben, haben sehr früh angefangen und haben gesagt, nicht nur auf die Prozesse zu schauen, sondern auf die Kulturen, auf die Menschen. Haben gesagt, welche Teile müssen davon adaptiert und sozusagen gleichgeschaltet werden, welche kann ich aber auch bewusst sozusagen als ein Ökosystem im Ökosystem noch erhalten, um, was weiß ich, Innovationen zu treiben etc.? Und wo sind dann wieder die verbindenden Elemente auch aus der Führungssicht und der unternehmerischen Anspruchssicht? Und das wäre so ein Stück weit mein Blick auf M&A. Es darf kein Selbstzweck sein, muss halt unbedingt auf die Gesamtstrategie einzahlen und muss gut integriert werden. Wenn das nicht ist, dann muss man halt auch irgendwann sich wieder trennen von Themen. Da haben wir ja auch das eine oder andere Mal gemacht.
Ja, ist auch so. Wir kommen so langsam auf die Zielgerade, Jan. Ja, ein paar Fragen hätte ich noch, aber haben es bald geschafft. Ich sage auch manchmal so bei Lessons to Grow, gute Unternehmensführung. Also mir geht's immer sehr, sehr stark auch um, sag mal, solides Wachstum, klare Führung, robuste Strukturen. Robust nicht im Sinne von rigide, aber auch, ne, die berühmte, was ist das, Schilfgras oder Bambus Analogie da, ne, einerseits flexibel, aber trotzdem stabil. Und in diesem Sinne würde ich ganz gerne das Wachstumsthema nochmal ansprechen. Da hätte ich auch nochmal ganz gerne deine Sicht auf die Dinge. Wie lässt sich das denn gezielt steuern aus deiner Sicht erstmal, ohne das jetzt dem Zufall zu überlassen? Und zweitens, da ich ja jetzt, sage ich mal, den Head of Procurement schon mal, wenn ich dich schon mal hier an der Strippe habe, würde mich natürlich auch sehr, sehr stark interessieren, welche Rolle siehst du im Procurement, wenn es um das Thema Wachstum geht, was ja eigentlich eher an der anderen Ende der, am anderen Ende der Wertkette passiert?
Ja, nicht nur, aber das ist eine spannende Frage, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Also vielleicht zu dem ersten Teil, ne? Strategie, also Wachstum muss man auch planen heute nach wie vor. Also man muss halt eine Strategie haben, man muss die Märkte kennen, man muss potenzielle Kundinnen kennen. Ich glaube, der größte Unterschied zur Vergangenheit, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon im Nebensatz mal gesagt, ist aus meiner Sicht, dass ich sehr stark in Szenarien arbeiten muss. Ja, also das heißt, was ist denn der Worst Case, der eintreten kann? Ja, und da kommen heute Einflussmöglichkeiten, an die haben wir vor 10 Jahren noch nicht gedacht. Also irgendwie Social Media Shitstorm bringt irgendwas ABC. Ja, gestern hat mit Beiersdorf gesprochen. Einmal ist Labello nicht mehr relevant, weil irgendein brasilianischer Influencer irgendwas anderes da auf seinem Influencer-Kanal platziert. Also man glaubt das gar nicht. Also und da halt wirklich auch in Szenarien zu denken und sagen, was ist denn eigentlich der Best Case? Was ist ein Standard-Case oder Real-Case und was ist denn eigentlich aber auch der Worst-Case, der stattfinden kann. Und aus diesem Szenario-Denken, aus meiner Erfahrung, kann ich zumindest ein paar der Eventualitäten sicherlich nicht alle irgendwie abschätzen, bewerten und dann halt auch auf die Skalierung oder den Wachstumspfad legen. Ne? Wir sind ja als, Asset-Heavy-Geschäft sehr an Skalierung interessiert. Ja, kann man sich vorstellen, im Fernverkehr jeder Prozentpunkt Auslastung mehr ist Umsatz nahe Gewinn. Ne? Also das heißt umgekehrt genauso. Das heißt, da ist Skalierung und Wachstum, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so im engeren Sinne mit Bahn verbindet, total wichtig. So, jetzt hast du gefragt, was wir dafür tun können. Wir können da massiv was tun, weil wir aus meiner Sicht jetzt nicht nur Dinge beschaffen oder einkaufen, die irgendwie gebraucht werden, sondern halt gleichzeitig mit unseren Lieferanten auch darüber sprechen, wie wir solche Skalierungsziele optimaler erreichen können, wie wir sozusagen, was weiß ich, auf Wagenkästen kreieren mit mehr Sitzplätzen, die aber in der Wahrnehmung trotzdem noch als komfortabel wahrgenommen werden, etc. Ist sozusagen sehr viel über Innovation sprechen, die dann am Ende Kundennutzen versprechen und dann halt Kundenbindung produzieren. Das machen wir sehr, sehr früh in Lieferanten-Workshops mit Innovations-Background. Und dann nochmal eine zweite Thematik, kann man sich vielleicht auch ausrechnen, nimmst du mal ein Beispiel der Infrastruktur. Wir wollen jetzt nach der großen Zeit der Vernachlässigung der Infrastruktur, wollen wir auf einmal ganz viel bauen. Also wenn es nach der Bundesregierung gehen würde, würden wir jetzt irgendwie sofort doppelt oder dreifach so viel bauen wie in der Vergangenheit, damit die Zeit, die die Sanierung des Netzes braucht, möglichst kurz ist. Das ist jetzt euer erstmalig, war nicht immer so ein großer Wille da, der Bundesregierung da, dafür Geld zur Verfügung zu stellen. Aber auch da, den Markt gibt es gar nicht. Also es gibt gar nicht genug Lieferanten, die von heute auf morgen, ich fand, ihre Kapazität ist ja keine Commodity, wo wir sozusagen sagen, wir brauchen jetzt 10.000 Laptops und morgen 30.000 Laptops. Nee, es gibt nicht genug Lieferanten, die Oberleitungsanlagen zum Beispiel bauen können. Ja, das heißt, wir müssen jetzt, genau, wir müssen jetzt in eine sehr kontinuierliche Entwicklung kommen, um dann das Wachstum da möglich zu machen. Das heißt, wir entwickeln jetzt gerade ganz massiv die Infrastrukturmärkte, sind jetzt endlich soweit und sind sehr dankbar, dass die Bundesregierung sich jetzt entschlossen hat, mal langfristiger Geld zuzusichern, weil diese Kurzfristigkeit macht halt keine Skalierung möglich, so dass wir jetzt da auch Verträge eingehen können, die Lieferanten mal Kapazität aufbauen in einer signifikanten Größenordnung und dann damit Wachstum unterstützen. Also es ist jetzt mal ein ganz unmittelbares Beispiel, wie wir sozusagen dann Wachstum und Skalierung erst ermöglichen.
Und du bist da wahrscheinlich nach wie vor in engen Kontakt auch mit Bundesverkehrsminister und so weiter, dann nehme ich mal.
Ja, klar, da in engem Austausch, weil es ja dann auch immer um die Frage geht, was ist da möglich, weil es ja auch so ist, ja, unser aller Steuergeld, wenn wir da jetzt also nur mehr Geld reinkippen, bringt es ja nicht. Ne? Genau, wir müssen das jetzt sozusagen so dosiert entwickeln, dass das sozusagen mit einem optimalen Mitteleinsatz dann halt auch ein optimales Ergebnis rauskommt.
Ich habe noch einen vorletzten Punkt, Jan, bevor ich dich entlassen darf und wieder deinen großen Aufgaben du dich widmen darfst. Wir kennen ja die Bahn auch von früher, warst du noch lange nicht mit im Spiel, als, ich würde mal sagen, sie sollte ja mal börsenfit gemacht werden, die Bahn. So, und zumindest der Eindruck von außen, der sich so aufgedrängt hat, war, dass man irgendwie unter Exit Ready oder IPO Ready irgendwie so verstanden hat, also ich muss irgendwie, egal, so im wahrsten Sinne, koste es, was es wolle, ja, die Bottomline da irgendwie so gut wie möglich nach oben bringen. Ja, das hat aber irgendwie nichts mit, das hat aber nicht zwingend was mit Steigerung des Unternehmenswerts zu tun, wie man dann im Nachhinein auch feststellen konnte. Wenn man jetzt so darauf blickt, oder wie du jetzt auch, sag ich mal, auf die Sachen blickst, auch aus deiner Erfahrung, was sind denn da die richtigen Hebel, um operative Leistung in nachhaltigen Unternehmenswert zu transformieren? Wie blickst du darauf?
Ja, also wir sind ja, also wir blenden jetzt mal bitte den Börsengang aus, weil da könnten wir jetzt einen Podcast mal draus machen, um das jetzt mal, hat sich ja auch zerschlagen, richtigerweise. Aber woraus entsteht Wert entsteht ja aus operativer Leistung, die repetitiv immer wieder verbessert wird und in einer selben oder höheren Qualität nach vorne erbracht wird. Und ich glaube, das ist immer wieder ein bisschen bei der Skalierbarkeit. Also das sicherzustellen, dass operativ performt wird und es halt sehr konsistent, dauerhaft und skalierbar. Ne? Und daraus entsteht nachhaltiger Unternehmenswert deshalb, weil sozusagen einerseits die Performance im besten Fall auch zur Kundenzufriedenheit und Umsatzerlösen führen, aber sie führen vor allen Dingen mehr halt auch zum Vertrauen in ein Unternehmen, was dann halt auch Kundenbindung erzeugt. Ja, wir sehen das, dass das in der Schweiz lieben die Schweizer, die legen ihr Bände. Die lieben die. Ja, also, ja, aber das sozusagen hat ein paar andere Eingangsvoraussetzungen. Die Schweizer haben auch sehr viel in die Infrastruktur schon immer investiert und so weiter. Aber die haben das geschafft, sag ich, dass dann Vertrauen entstanden ist. Und auf die Bahn lässt dort kaum einer was kommen. Ne? Wenn wir jetzt mal schauen, in Deutschland ist das bei weitem nicht so, hat ein paar Eingangsvoraussetzungen, glaube ich, unter denen wir sehr, sehr stark gelitten haben. Alle Investitionen waren nur ein Bruchteil von dem der Schweizer. Wird jetzt bestenfalls alles nachgeholt. Aber das ist einerseits die Voraussetzung. Es ist immer zu wenig zu sagen, naja, wenn der Bund mehr Geld geben würde, Punkt. Das ist eine hinreichende Voraussetzung. Aber ansonsten ist halt operative Exzellenz, die repetitiv immer wieder erbracht werden kann. Auch die zweite Voraussetzung, nur mindestens um Kunden zufriedenzustellen und damit dann halt sich ein Vertrauen zu arbeiten, was dann nachhaltig Unternehmenswert schafft.
Ja, sehr gut. Ja, Wertschöpfung ist eigentlich am Ende des Tages das Thema, ne? Und Kosten natürlich auch immer, aber wenn ich es alleine über die Kosten mache, dann wird es aus meiner Sicht in der Regel nichts. Ja, letzte Frage. Hast du denn so Lieblingsunternehmensführer oder sag mal, oder Lieblingsanführer, Anführerinnen aus Vergangenheit oder Gegenwart? Und wenn ja, welche Eigenschaften machen sie denn nach deiner Meinung vorbildlich?
Also ich habe ehrlicherweise, lass mich kurz nachdenken, ich habe jetzt kein Guru oder so, wo ich sage, oh Mensch, so wie der bin ich schon immer. Ja, interessant, dass du es sagst. Ich sage, ich würde mich eher so an bestimmten Eigenschaften von Menschen orientieren. Und tatsächlich, Steve Jobs hat mich sehr beeindruckt, was die Innovationskraft des Unternehmens hat und dieser unbändige Glaube daran, auch durch Krisen praktisch daran festzuhalten. Also mal abgesehen davon, dass er auch selber ein paar Krisen mitgemacht hat in seiner Phase, aber also dieser Glaube, da sowas Kundenorientiertes, Innovatives zu produzieren, hat mich tief beeindruckt. Ne? Es gäbe jetzt bei Innovation tatsächlich auch noch ein paar Punkte, die man dem Elon Musk gut schreiben kann und in der Konsequenz, wie er das umsetzt. Er hat aber ganz offen gestanden auch so viele Führungstechniken, haben wir heute über Führung auch ein bisschen gesprochen, Führungstechnik, so viele Downsides, dass ich den jetzt wohl nicht hervorheben würde. Absolut, absolut. Aber ich glaube, gerade in Transformationszeiten, wie wir sie vorhin weiter oben beschrieben haben, da zeigt sich ja, wie Führung Klarheit geben kann und Stabilität für so ein Unternehmen und auch Orientierung geben kann, was ich eingangs beschrieben habe, als eine ganz wichtige Aufgabe von Führung. Und wenn ich da noch eine Eigenschaft dazu packen würde, dann würde ich sagen, eine gewisse Form von Menschlichkeit, wenn die nämlich mit Performance und Leistung zusammenkommt, ja, also klare Ziele, aber auch ein Umfeld, wo die Menschen gerne arbeiten. Ich habe das bei mir hier im Bereich von den 1300 Kolleginnen und Kollegen, die ich verantworte, gesagt, wir wollen ein Place to be schaffen, ja, wo die Leute gerne hinkommen, gerne sind und irgendwie nicht warten, dass Freitag ist oder Montag als schrecklichen Tag definieren. Ich glaube, das ist dann hast du die Voraussetzung, dass tatsächlich Unternehmenswert entsteht, ne? und Leistung motiviert wird.
Wie weit seid ihr beim Place to be auf einer Skala von 1 bis 10?
Ich würde mal sagen, wir waren schon mal bei 8. Wir haben jetzt aber laufen jetzt gerade wie das gesamte Unternehmen gerade durch eine Krise, die uns jetzt auch nicht unberührt lässt, weil natürlich jeder Stein umgedreht wird. Also wie konnte es dazu kommen und was muss eigentlich nach vorne passieren? Müssen sich Dinge weiterentwickeln? Ein bisschen, du hast ja selber gefragt, das Thema Dezentralisierung spielt da auch eine starke Rolle. Das heißt, es werden jetzt auch eine ganze Reihe von Strukturen hinterfragt und es hat bei einer großen Mehrheit der Mitarbeitenden halt auch sehr viel Unsicherheit mit sich gebracht. Aber sagte gerade eine Kollegin letzte Woche, also selbst in der Phase der Unsicherheit, in der das gesamte Unternehmen ist, wie wir hier kommunizieren und transparent darüber sprechen, was auch vielleicht an unangenehmen Entscheidungen getroffen werden muss, ist beeindruckend und würde sie weiterhin jeden Tag super gerne ins Unternehmen kommen lassen.
Ja, toll. Und bin ich auch der Meinung, auch bei mir im Unternehmen, ich habe ein kleines Unternehmen, wir haben auch klare und teilweise auch ja, harte Anforderungen, aber die Menschlichkeit kommt nie zu kurz. Also die Frage muss immer sein, was können wir lernen und nicht wer war schuld. Ne?
Genau.
Hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Jan, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine kostbare Zeit, ja, die du mir geschenkt hast heute und unseren Zuhörern damit auch schenkst. Die Sache geht bald live und darüber werde ich dich informieren und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal irgendwo wieder begegnen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Armin. Ich bin gespannt über das Feedback. Also gerne, falls der eine oder andere Zuhörer Feedback hat, leite mir das doch gerne weiter.
Sehr, sehr gerne. Bis dann.
Bis dann, macht's gut. Tschüss.